Der Bunte. Eine Geschichte von Edith Schreiber-Wicke. Gelesen von Stefan Kaminski. Er hätte keinen Augenblick länger bleiben dürfen. Der Qualm brannte in seinen Augen. Die Hitze kam gefährlich schnell näher und wurde unerträglich. Äste brachen krachend. Züngelnde Flammen fraßen das dichte grüne Laub. Wie eine Schlange, die niemals satt wird, dachte er, als er noch einmal auf den Ort zurückschaute, der sein Zuhause gewesen war. Jetzt ging diese Schlange daran, die Krone des riesigen Baumes zu verspeisen. Manchmal wich sie zischend ein Stück zurück, aber nur, um dann umso gieriger weiterzufressen. Der Bunte ließ sich im Aufwind der heißen Luft höher hinauftragen. Ascheteilchen wirbelten um ihn herum. Auch hier war es noch heiß. Zu heiß. Seine Augen tränten. Aus dieser Höhe sah er das ganze Ausmaß der Verwüstung. Der Regenwald brannte. Er zog noch ein letztes Mal einen Kreis über seinem Baum. Dann ließ er den brennenden Wald hinter sich. In welche Richtung sollte er fliegen? Er hatte keine Ahnung. Er flog einfach. Etwas in ihm fühlte sich schwer wie ein Stein an. Und er wunderte sich, dass man damit fliegen konnte. Er kam ans Meer, ließ sich auf einem Felsen nieder und schaute aufmerksam zum Horizont. Die Altvögel aus seinem Schwarm schienen recht zu haben. Ganz weit draußen trafen Himmel und Meer tatsächlich aufeinander. »Dazwischen ist kein Platz für unser einer«, hatten sie oft erzählt. »Man wird glatt zerdrückt, wenn man bis dahin nicht schon verdurstet ist, weil das Meer bis oben hin voll mit Wasser ist, das keiner trinken kann.« Und wenn man nicht vorher schon an Erschöpfung gestorben ist, weil man nirgends rasten kann und überdies kein Futter findet. »Ich will es probieren«, dachte der Bunte. »Wenn es zu eng wird zwischen Himmel und Meer, dann kann ich ja immer noch umkehren.« Aber der Himmel machte bereitwillig Platz, je weiter der Bunte flog. Und als er so müde wurde, dass er die Flügel kaum mehr bewegen konnte, da tauchte eine winzige, kahle Insel auf. Die Insel sprach mit ihm in einer eigenartigen, singenden Stimme und war gar keine. Es war ein Blauwal, der den Bunten auf seinem Rücken rasten ließ. Auch zeigte er ihm den Weg zu einer Insel, auf der Süßwasser und Essbares zu finden waren. Von weit her hörte der Bunte heisere Vogelstimmen. Es waren Möwen, die einem riesigen Schiff folgten. Einige fischten geschickt Essbares aus dem Wasser. Andere saßen sichtlich satt und zufrieden auf der Reling des Schiffes, dösten in der Sonne oder plauderten miteinander. Der Bunte landete in geziemendem Abstand neben ihnen. Das Gespräch verstummte. »Schöner Tag heute«, begann der Bunte. »Und ausreichend Futter, wie man sieht.«
»Von nichts wird nichts«, sagte eine der Möwen. »Satt werden ist immer und überall anstrengend.«
»Besonders, wenn man allein fliegt«, sagte der Bunte. »Ob ich vielleicht bei euch bleiben könnte?« Die Möwen sahen einander an und antworteten nicht. »Ich würde gern zu euch gehören«, fuhr der Bunte fort. Eine der Möwen betrachtete den Bunten mit einem Blick, als sähe sie etwas ziemlich Unappetitliches. Machte sie.
»Zu uns gehören. Siehst du nicht, dass wir der edlen Rasse der Silbrigen angehören?
»Silbrig sehe ich«, sagte der Bunte. »Aber ich denke, edel ist man innen, nicht außen.«
»Wird auch noch frech, das bunte Gesinde«, sagte die Möwe. »Ich empfehle dir, schnellstens zu verschwinden, bevor die MP auf dich aufmerksam wird.«
»MP?« fragte der Bunte.
»Möwenpolizei«,
sagte die silbrige Möwe knapp. »Man kann nicht gleich alles wollen«, dachte der Bunte, als er weiterflog. »Immerhin bin ich nicht zwischen Himmel und Meer zerdrückt worden und nicht verdurstet und nicht an Erschöpfung gestorben.« Der Bunte hatte aufgehört zu zählen, wie oft die Sonne auf- und wieder untergegangen war. Er wusste nur, bei seinem Abschied vom Regenwald war der Mond eine dünne Sichel gewesen. Dann war er dick und kreisrund geworden, hatte einmal bis zur Unsichtbarkeit abgenommen und stand jetzt wieder als leuchtende, runde Scheibe am Himmel. Der Bunte merkte nicht nur daran, dass viel Zeit vergangen war. Die Landschaft hatte sich auch verändert. Es war kälter geworden. Und es würde noch mehr Kälte kommen, das spürte er, viel mehr Kälte. Die leuchtend bunten Farben seines Gefieders waren hier offensichtlich etwas äußerst Ungewöhnliches. Die übliche Gefiederfarbe war braun, grau, schwarz. Darin höchstens ab und zu mal einzelne Federn in silberblau, gelbgrün oder dunkelrot. Wenn er im Flug jemandem begegnete, folgten ihm verwunderte Blicke. Er wusste das, ohne sich umzudrehen. Er war auffällig. Auffällig zu sein war gar nicht gut fürs Überleben. Und er wollte überleben, unbedingt. Was er brauchte, war ein Schwarm, zu dem er gehörte. Morgen, dachte er, morgen werde ich es noch einmal versuchen. Ich werde vom brennenden Regenwald erzählen, der mein Zuhause war. Ich werde erzählen, dass ich berühmt dafür war, Überschwemmungen und Dürre im Voraus zu wissen. Sowas ist hilfreich. Das weiß jeder. Sie werden mich mit offenen Schwingen aufnehmen. Ja, das werden sie, dachte der Bunte und schlief einem neuen Tag entgegen. Eine laute, vielstimmige Sprache weckte den Bunten. Ein Schwarm grauschwarzer Vögel ließ sich auf dem Nachbarbaum nieder. Der Bunte horchte. Auch diese Sprache klang ihm nicht völlig fremd. Wer im Regenwald groß wird, kann in allen Schnäbeln reden, hatte sein Vater immer behauptet. Der Bunte beschloss, einen Versuch zu wagen. Er landete, wie es die Höflichkeit erforderte, ganz außen auf dem untersten Ast des Nachbarbaums. Nach und nach verstummten die Stimmen. Graue Köpfe, schwarze Schnäbel, dunkelglänzende Augen wandten sich dem Besucher zu. Es waren keine feindseligen Blicke. Man betrachtete ihn eher erstaunt und neugierig. Der Bunte erzählte vom großen Brand im Regenwald.
»Wer zum Kuckuck zündet Bäume an?« fragte einer.
»Menschen? Wer sonst?« antwortete der Bunte.
Die Antwort schien niemanden zu überraschen. Alle schwiegen. Es war ein unbehagliches Schweigen.
»Ich habe sie gestört mit meinen Problemen«, dachte der Bunte. »Das hat keiner gern.«
Nach einer Weile sagte einer der größeren grauen Vögel,
»Wir Nebelkrähen sind immerhin bekannt für unsere Gastfreundschaft. Ich denke, wir können ihm eine vorläufige Schwarmzugehörigkeit bewilligen. Jemand dagegen?«
Niemand meldete sich.
»Also einstimmig angenommen«, sagte der große Graue. »Jederzeit widerrufbar, natürlich. Gute Führung etc. vorausgesetzt.«
»Jetzt bin ich einer von Ihnen«, dachte der Bunte. »Ich werde mein Wetterwissen für Sie einsetzen. Kein Hagelschauer wird Sie treffen, keine Überschwemmung überraschen, kein kalter Winter unvorbereitet treffen.«
Zum ersten Mal seit seiner Flucht aus dem Regenwald fühlte der Bunte so etwas wie Zufriedenheit. Ganz oben in der Krone des Baumes saß eine bildschöne junge Nebelkrähe namens Cora inmitten ihrer 7 Verehrer.
»Was für wunderschöne Farben sein Gefieder hat«, sagte sie verträumt.
Die 7 warfen einander finstere und vielsagende Blicke zu. Wenig später war eine 7-köpfige Delegation bei Konrad, dem großen nebelgrauen Anführer des Schwarms.
»Nach reiflicher Überlegung«, sagten sie in 7-stimmiger Eintracht, »sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Fremdling den Frieden im Schwarm stört. Schmeiß ihn raus!«
»Aber er hat nichts getan«, protestierte Konrad. »Was soll ich ihm sagen?«
»Du willst doch wiedergewählt werden als Anführer, oder?«
fragte einer der 7.
»Du kennst meinen Einfluss auf die anderen.«
»Mir wird schon was einfallen«,
sagte Konrad seufzend. Konrad landete dicht neben dem Bunten, der ihm, wie es die Höflichkeit verlangte, Platz machte und ein Stück zur Seite rückte. Konrad kam sofort zur Sache.
»Ist nichts Persönliches«, sagte er. »Aber soeben hat mir unser Rechtsverkräher mitgeteilt, dass es nach § 37 Absatz b unseres ungeschriebenen Gesetzes leider nicht möglich ist, Fremde im Schwarm aufzunehmen.«
»Das heißt, ich bin hier nicht erwünscht, weil ich nicht aussehe wie ihr?« fragte der Bunte.
»Bravo«, sagte Konrad. »Mit deiner schnellen Auffassungsgabe wirst du sicher bald was Geeignetes finden. Guten Weiterflug auch.«
»Eine Gemeinheit«,
sagte Gregor, ein noch sehr junger Nebelkräher.
»Ihr seid ja nur eifersüchtig.«
»Sei ruhig, Grünschnabel«,
war die siebenstimmige Antwort.
»Ich finde, Gregor hat recht«, sagte Cora.
Die Sieben starrten Gregor finster an. Aber nebelgrau wie er war, konnte man ihn bestimmt nicht so leicht loswerden wie den Bunten.
»Es kann nicht beim zweiten Mal schon funktionieren«, dachte der Bunte. »Das wäre zu einfach. Außerdem sind aller guten Dinge drei, wie mein Onkel Beo immer zu sagen pflegte.«
Als er weiterflog, bemerkte er, dass er ganz ohne Zweifel in das Revier von Menschen gekommen war. Was für hohe Hütten man hier baute, höher als die höchsten Bäume im Regenwald. Auf dem Boden unten bewegten sich unter Rauchentwicklung schnelle bunte Kästen. Auch aus den Dächern rauchte es. In sicherem Abstand zum nächsten Schornstein ließ er sich nieder. Denn von Feuer, Rauch und Qualm hatte er für lange Zeit genug.
»Sind Sie ein Tauber?«
fragte eine strenge Stimme. Sie gehörte zu jemandem in graublauem Gefieder mit zwei weißen Halsringen.
»Nein, ich höre ausgezeichnet«, sagte der Bunte.
»Sehr witzig«,
sagte der Graublaue verärgert.
»Ich meine, ob Sie zum Stamm der Tauben gehören, die seit jeher das Wohnrecht auf den Dächern der Stadt haben.«
Der Bunte schüttelte den Kopf.
»Aber vielleicht könnte ich... Ich meine, ich wäre auch bereit, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Ich bin zwar nicht graublau, aber ich arbeite dran. Und meine Farben sind auch nur bei Tag so bunt. Meinen Sie, ich könnte vielleicht
hier bleiben, meinen Sie?«
unterbrach ihn der Graublaue.
»Hier bei uns?« »Herzlich gern. Man ist ja kein Unvogel.«
Der Bunte schaute hoffnungsvoll auf.
»Aber leider«, fuhr der Graublaue fort, »leider, das Dach ist voll.«
Der Bunte sah sich verwundert um. Nur vereinzelt sah er Tauben sitzen in der weiten Landschaft der umliegenden Dächer.
»Aber da ist doch noch jede Menge Platz«, sagte er.
»Das täuscht«, sagte der Graublaue. »Ich versichere Ihnen, unsere Möglichkeiten, Flüchtlinge aufzunehmen, sind erschöpft. Die Dächer sind sowieso schon hoffnungslos überfremdet, wie Sie sehen.«
Der Graublaue beäugte missbilligend einen schwarz gefiederten Gelbschnabel, der in einer Dachrinne rastete.
»Ist mir sowieso zu nahe bei den Menschen«, dachte der Bunte, als er weiterflog. »Vielleicht hat sich mein Onkel Beo verzählt, und aller guten Dinge sind vier.«
Erleichtert beobachtete der Bunte, dass die Häuser der Menschen wieder spärlicher wurden. Ein dichter Wald tauchte vor ihm auf. Er war anders als der Regenwald, dunkler und sehr viel stiller. Kein einziger Affe kreischte zur Begrüßung, als sich der Bunte auf einem Ast mit grünen Stachelblättern niederließ. Ein rötliches Tier mit dichtem, buschigem Schwanz war damit beschäftigt, Nüsse in einer Baumhöhle zu verstauen.
85, 86, 87.
Es unterbrach sich, als es den Bunten sah.
»Sind Sie vom Zirkus?«
fragte es misstrauisch.
»Die lassen ja angeblich alles mitgehen, was nicht biss- und hagelfest ist.«
Da der Bunte nicht wusste, was ein Zirkus war, glaubte er guten Gewissens verneinen zu können.
»Sie sind aber ziemlich bunt für einen, der nicht vom Zirkus ist«,
hakte das rötliche Tier nach.
»Übrigens ist das hier ein Privatbaum. Der rechtmäßige Eigentümer wird nicht eben begeistert sein, Sie da zu sehen.«
»Gehören die Bäume nicht allen Waldtieren gemeinsam?«, fragte der Bunte.
»Nicht nur bunt, auch noch Sozialromantiker«,
sagte das rötliche Tier.
»Die sind schon gar nicht gern gesehen bei uns.«
»Aber Sie selbst wohnen doch auch hier«, sagte der Bunte.
»Ich zahle auch jeden Monat 12 Hanü Miete«,
sagte das rötliche Tier. »Hanü?« echote der Bunte ratlos.
»Ja, Hanü, Haselnüsse. Die wachsen auf Sträuchern, sind haltbar und nahrhaft, daher sehr geschätzt als Zahlungsmittel.«
»Aber dann könnte ich doch auch Haselnüsse sammeln und dem Baumbesitzer Miete zahlen«, sagte der Bunte eifrig. »Ich bin ein ausgesprochen talentierter Sammler«,
sagte das rötliche Tier.
»So einfach ist das auch wieder nicht. Sie brauchen eine Haselnuss-Sammelerlaubnis, sonst geht gar nichts.«
»Und wie komme ich zu einer Haselnuss-Sammelerlaubnis?«,
fragte der Bunte.
»Das ist nicht weiter schwierig, wenn Sie nachweisen können, dass Sie einen ordentlichen Wohnbaum haben.«
Der Bunte dachte eine Weile über das Gehörte nach.
»Also hier wohnen kann ich nur, wenn ich in Haselnüssen zahle. Und Haselnüsse darf ich nur sammeln, wenn ich eine Haselnuss Sammelerlaubnis habe? Und die wieder kriege ich nur mit Wohnbaum?
Ja,
sagte das rötliche Tier.
Klingt irgendwie lustig, nicht wahr?
Der Bunte fand es eigentlich nicht wirklich lustig. Inzwischen traf beim Schwarm der Nebelkrähen hoher Besuch ein. Krassandra, die weiße Krähe, war gekommen, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Es war immer gut zu wissen, ob dem Schwarm irgendwelche Gefahren drohten.
»Was siehst du?«
fragte Konrad gespannt, als Krassandra die Augen schloss.
»Nichts Gutes«,
sagte sie nach einer Weile.
»Ich sehe eine drohende Futterknappheit.«
»Wann?« fragte Konrad. »Wodurch? Und wo? Wenn wir genaueres wissen, dann können wir einen anderen Weg als sonst fliegen.«
»Bin ich vielleicht grün? Habe ich vielleicht Glubschaugen?«
fragte Krassandra.
»Na eben«, fuhr sie fort, ohne eine Antwort abzuwarten. »Dann bin ich auch kein Wetterfrosch. Aber«,
sie schloss die Augen noch einmal,
»ich sehe unerwartete Hilfe. Ein bunter Vogel wird zu euch kommen, und er wird wissen, wie ihr fliegen müsst, um dem Hunger auszuweichen.«
»Ein bunter Vogel?« fragte Konrad unbehaglich. »Aber der ist schon gekommen.«
Krassandra schaute sich um.
»Wo ist er? Ich würde mich gern mit ihm unterhalten.«
Er ist weitergeflogen«, sagte Konrad.
»Was? Ihr Pechvögel, ihr habt ihn ziehen lassen?«
rief die weiße Krähe bestürzt. Alle schwiegen.
»Ich könnte ihn suchen«,
sagte Gregor in die Stille. Der Bunte sah, wie ein Schwarm Wildenten am Ufer eines Sees landete. Sie suchten einen geeigneten Platz zum Übernachten.
»Ich weiß eine kleine Insel«, sagte der Bunte schüchtern. Er saß fast versteckt im Geäst einer Weide. Der Anführer der Wildenten schien erfreut.
»Inseln sind immer gut«,
sagte er.
»Wo genau?«
»Ich bring euch hin«, antwortete der Bunte.
Am nächsten Morgen, als sich die Wildenten fertig machten zum Weiterziehen, fragte der Bunte ohne große Hoffnung, »kann ich vielleicht mit euch fliegen?« Der Anführer schaute den Bunten erstaunt und ein wenig geringschätzig an.
»Meinetwegen«,
sagte er,
»wenn du mithalten kannst. Wir haben strenge Flugvorschriften, musst du wissen. Immer in der Formation bleiben, nicht ausscheren. Tempo genau einhalten. Geht das klar?«
»Geht klar«, sagte der Bunte.
Sie waren noch nicht weit geflogen, als ein lauter Knall zu hören war. Der geordnete Zug der Wildenten flog in Panik auseinander. Im dichten Schilfgürtel am See landeten sie nach und nach.
»Was war das?« fragte der Bunte verstört.
»Menschen schießen auf uns«, sagte der Anführer. »Zum Glück manchmal daneben. Fertig machen zum Neustart.« »Nicht mit dem da«,
sagte ein Wildenterich und deutete mit dem Schnabel auf den Bunten.
»Er ist zu auffällig.«
»Tja«, sagte der Anführer, »da ist was Wahres dran. Das verstehst du doch, oder?«
»Schon in Ordnung«, sagte der Bunte. »Die gute Absicht war ja da.«
Er saß noch lange im Schilf und sah dem Zug der Wildenten nach. Der Bunte horchte auf. War es Einbildung? Wurde er jetzt verrückt? Machten Heimweh und Einsamkeit, dass er Stimmen hörte, die es hier nicht geben konnte? Stimmen aus dem Regenwald? Wieder ertönte ganz deutlich das unverkennbare Gekreische von Meerkatzen, wenn sie sich um Futter balgen. Er flog in die Richtung, aus der die Stimmen kamen. Was er sah, verwirrte ihn. Da stand eine große Hütte aus Segeltuch. Ein Mensch warf bunte Ringe in die Luft und fing sie wieder auf. Und in einem Käfig turnten tatsächlich unter beträchtlicher Lärmentwicklung einige Meerkatzen herum. Der Bunte hielt sich an einem der Eisenstäbe fest und äugte neugierig in den Käfig.
»Was macht ihr da?« fragte er. »Ist euer Wald auch abgebrannt?«
»Sie haben uns eingefangen und an die Leute vom Zirkus verkauft«,
sagte eine der Meerkatzen. Der Bunte hörte dicht neben sich eine menschliche Stimme. Rasch brachte er ausreichend Abstand zwischen sich und den Menschen. Die Laute, die der Mensch von sich gab, klangen nicht unfreundlich. Ihren Sinn verstand er allerdings nicht. »Könnt ihr verstehen, was er sagt?« fragte der Bunte die Meerkatzen.
»Er will dich haben«, übersetzte eine von ihnen. »Er will dir Kunststücke beibringen und dir dafür ausreichend Futter geben«, sagt er.
»Warum nicht?« dachte der Bunte. »Zum ersten Mal will mich jemand. Und ich wäre in der Nähe der Meerkatzen, mit denen ich Erinnerungen an den Regenwald austauschen könnte.« Der Mensch hielt ihm auf offener Hand ein paar Körner entgegen. »Also gut«, dachte der Bunte. »Dann eben Zirkus.«
»Tu's nicht«, sagte eine Stimme. »Sie geben dir Futter, aber sie nehmen dir die Freiheit.«
Der Bunte schaute sich verwundert um. »Kennen wir uns?« fragte er den grauen Vogel, der da ein paar Äste höher saß.
»Gregor, vom Schwarm der Nebelkrähen«, sagte der andere. »Ich such dich schon eine ganze Weile.«
»Warum denn das?« fragte der Bunte.
»Weil wir dir die Ehrenmitgliedschaft im Schwarm der Nebelkrähen anbieten wollen«, erklärte Gregor.
Der Bunte sträubte die Federn. Das tat er immer, wenn er etwas nicht glaubte. »Hast du euren Paragraphen 37 Absatz B vergessen?«
»Den haben wir aus aktuellem Anlass geändert«, sagte Gregor. »Der besagt jetzt, dass Flüchtlinge freundlich aufzunehmen sind.«
»Ihr habt mich einmal verjagt. Wer sagt mir, dass ihr es nicht wieder tut?«, fragte der Bunte.
»Zitzt«,
machte Gregor.
»Ein komischer Vogel bist du. Angeblich kannst du Unwetter vorhersehen und andere schlaue Sachen, aber du kannst deinen Freund nicht erkennen, wenn er direkt vor dir sitzt.«
Der Bunte dachte nach. Wie hatte sein Onkel Beo immer gesagt? Wer Vertrauen hat, der erlebt jeden Tag Wunder. Ein Wunder war genau das, was er jetzt brauchte.
»Dann lass uns fliegen,
mein Freund«, sagte der Bunte. Und wie könnte die Geschichte weitergehen? Was meint ihr? Schreibt uns, was der Bunte als nächstes erlebt. Und wir machen aus euren Texten und Ideen eine neue Geschichte.